Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit der Schlagersängerin und Schauspielerin
Maria Mucke Grünefeld.
Und mit Ulrike Knapp. Frau Mucke, erstmal herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Oh, das habe ich doch gern getan.
Ihr Name ist ja sehr eng mit dem Hessischen Rundfunk verbunden, auch wenn das viele nicht wissen oder vielleicht nicht mehr wissen. Nicht nur, weil Sie hier im Jahr 1948 Ihre erste Rundfunkaufnahme gemacht haben mit Willy Berking und dem Tanzorchester des Hessischen Rundfunks. Der Hessische Rundfunk sollte ja sozusagen auch Ihr Haussender werden.
Ja, das ist ja dann auch geworden.
Ja, und Sie waren auch 41 Jahre mit Hans-Otto Grünefeld verheiratet, dem legendären Fernsehprogrammdirektor des Hessischen Rundfunks. Und ich hoffe natürlich, dass wir einiges über die alten Zeiten auch erfahren werden von Ihnen. Maria Mucke, Sie sind am 15. August 2009 90 Jahre alt geworden.
Ja.
Und wenn man Sie sieht oder auch nur hört, dann möchte man Ihnen Ihr Alter gar nicht glauben. Was hat Sie so jung und auch so vergnügt gehalten?
Ich weiß eigentlich gar nicht. Das ist einfach so, glaube ich. Die Gene, die kriegt man mit. Und außerdem, ich bin ein Mensch, der immer sehr vergnügt ist. Und wenn irgendetwas schief geht, dann suche ich mir immer das Beste aus und den besten Weg, wie ich aus irgendwelchen Sachen wieder rauskomme. Und ich freue mich halt am Leben.
Und das noch mit 90.
Und das mit 90. Bin doch neugierig.
Das ist ja wunderbar. Wie haben Sie denn Ihren 90. Geburtstag gefeiert?
Ich wollte an sich gar nicht das so groß machen, aber meine Tochter und meine Enkelkinder, die haben mir dann eine Party ausgerichtet. Ich wohne ja in Kronberg im Hellhof und da haben sie mir eine kleine Party ausgerichtet, so um 11 Uhr so einen kleinen Empfang, mehr, weniger oder großen Empfang. Und da kamen so alle meine Freunde, die ich in der Zeit kennengelernt habe und die noch leben und die da sind. Und vor allen Dingen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren natürlich meine Studenten. In der Hochschule war ich Dozentin, in der Musikhochschule. Und die sind gekommen und die haben mir gesungen und haben sich so mit mir gefreut. Und das fand ich so, diese Dankbarkeit und diese Freude und an des Zusammenseins und des Anerkennung, das fand ich wunderbar.
Ihre große Zeit als Schlagersängerin hatten Sie in den 50er Jahren und ich bin auch ganz sicher, dass sich viele unserer Hörerinnen und Hörer noch an Sie erinnern werden, an die Frankfurter Lerche der 50er Jahre, wie Sie genannt werden.
Das finde ich ja nett.
Sie gehörten ja damals zur Elite der deutschen Schlagersängerin und ich habe mir mal erlaubt, eine Auswahl von einigen Ihrer bekannten Lieder mitzubringen.
Lalelu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du.
Ein Abend am Lido, im Zauber der Sterne, weit in die Ferne gehen meine Träume.
Erst kommt ein Blick und dann ein Wort und dann ein Kuss. Das ist der Zauber von Paris. Ein zarter Hauch, bei dem man sich verlieben muss, geht durch die Nacht so schwer und süß.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein laden uns ein.
Heute ist ein Feiertag für mich und alle Leute freuen sich. Heute träum ich jeden Augenblick von Liebe und Glück.
Ja. Das kommt aus der einzigen CD, die 2006 von Ihnen erschienen ist. Kein Wölkchen am Schlagerhimmel. Wenn Sie das heute hören, an was denken Sie? Mögen Sie die Lieder immer noch?
Ja. Eigentlich mag ich sie noch. Eine Zeit lang habe ich mich also überhaupt nicht hören können oder hören wollen. Aber dann habe ich wieder angefangen zu hören. Und zwar fing das eigentlich damit an, dass ich in einem Film, der Fischer vom Heiligen See, da ist zum Schluss so eine wunderbar, doch nicht zum Schluss, so zwischendurch, da ist so eine, da geht die Sonne unter und die See und die fahren auf dem See und da singt jemand, immer wenn leise der Tag versinkt. Und ich sitze da und habe ich gesagt, wie schön, das klingt so schön. Dann mache ich so, das bist du ja. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du mal hören, eigentlich, was du gesungen hast und wie das eigentlich so war und wie du das heute hörst. Und dann habe ich mir angefangen, mir mal meine Platten anzuhören, vor allen Dingen also meine Studenten, die haben gesagt, wir müssen das mal hören und ihre Schellack-Platten, die sie alle haben. Und dann haben sie moniert, dass die so eben so gerade so da lagen. Und da habe ich mich zum ersten Mal gehört wieder, seit langer, langer Zeit.
Ihr größter Erfolg war das Lied »Heut ist ein Feiertag für mich«.
Ja.
Das war 1954.
Ja, das war 1954.
Und davon wurden ja damals mehr als 500.000 Platten verkauft. Und sie waren auch über mehrere Wochen in den Top 10 der deutschen Charts. Ja. In der Bild und Funk war damals zu lesen, aus allem, was sie singt, spricht immer das Herz. Und das ist vielleicht das letzte Geheimnis ihres großen Könnens. Zitat Ende. Haben Sie denn alles gerne gesungen? Sie konnten ja sich nicht alles aussuchen.
Nein, ich konnte mir nicht alles aussuchen, aber wenn ich es habe singen müssen, dann habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. Und die Texte waren ja immer so ein bisschen mit Herz und man konnte sich da was drunter vorstellen. Und es hat mir halt Spaß gemacht. Als mir keinen Spaß mehr machte, habe ich ja danach aufgehört. Aber es war für mich war es immer Freude, sowas zu singen. Und vor allen Dingen dann, wenn man öffentlich aufgetreten ist, wenn man so gesehen hat, wie die Leute da unten gesessen haben, an den Lippen gehängt haben und oder Tränchen verdrückt haben und so. Ach, das war doch wunderbar. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich gebe den Leuten was.
Wir werden noch über die Anfänge Ihres Singens sprechen. Ich möchte jetzt erstmal weiter zurückgehen und zwar zu Ihrer Geburt 1919 in Mainz.
In Mainz.
In was für eine Familie sind Sie hineingeboren worden?
Also ich bin in eine Familie, das war ja doch kurz nach dem Krieg. Mein Vater hatte vor dem Krieg Architektur studiert und war dann Architekt eine Zeit lang. Und sind wir dann nach Leipzig gegangen, da war er Syndikatsdirektor für Steine und Platten und Bauwesen. Und da sind wir nach Leipzig von Mainz ausgegangen.
Und in Mainz hatten Sie bereits Ihren ersten Bühnenauftritt.
Ja, das war ja Karneval. Und da habe ich dann den Holzschuh-Tanz aus Zar und Zimmermann getanzt. Ich war der Junge und dann war noch ein Mädchen dabei. Und das war bei einer Fremdensitzung in der Liedertafel, hat man mir erzählt. Also so genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, was ich angehabt habe. Das weiß ich noch. So braune Stoffhosen und eine rote Weste, weiße Bluse und dann so eine Pfeife, so eine Tonpfeife, so eine holländische Tonpfeife und dann so eine Mütze, so eine gerade Mütze. Und dann hatte ich natürlich Holzschuhe.
Und Ihr Vater hatte Klavier gespielt, habe ich gelesen.
Ja.
Und Sie haben auch Hauskonzerte gegeben mit Freunden.
Ja, das war dann in Leipzig.
Das war in Leipzig.
Leipzig. In Leipzig haben wir dann so Hauskonzerte gemacht. Mein Vater hatte einen Freund, der hat sehr gut Flöte gespielt. Und dann haben wir immer so Flötenkonzerte gehabt. Und dann haben wir auch mal gesungen. Ich habe dann auch mal irgendwie gesungen. Aber ich war ja noch nicht ausgebildet. Das war ja so mehr als Kind gedacht. Und dann vor allen Dingen, was mir bis heute geholfen hat, ist, wir hatten ein Abonnement im Gewandhaus in Leipzig. Und wenn wir da hingingen, hat mein Vater sich vorher ans Klavier gesetzt und hat mir alles erklärt und vorgespielt und dann auch über die Komponisten und so. Ich bin also dann wirklich richtig ausgebildet und informiert in das Konzert gegangen. Und das war immer wunderbar. Und das ist also, da lebe ich eigentlich heute noch von.
Umso erstaunlicher finde ich das eigentlich, dass Sie dann ins Schlagerfach gegangen sind, weil man ja eigentlich davon hätte ausgehen können, dass Sie eher von der Klassik angezogen wären.
Ja, ich wollte ja auch Sängerin werden, richtige Sängerin, weil das war auch damals sehr viel feiner, als Schauspielerin zu werden. Und ich hatte immer eine sehr kleine Stimme und ich war ja, wie ich angefangen habe, war ich 16 Jahre alt. Und da hat mir dann also mein Gesangslehrer beziehungsweise der Musiklehrer in der Schule, der hat gesagt, deine Stimme ist viel zu klein und zu zart, wenn du Sängerin werden musst, dann musst du noch warten. Aber ich wollte eigentlich nicht warten. Ich wollte ja immer gleich was, wenn sie, ich immer, lass mich den Löwen auch spielen. Ich will immer gleich was machen. Und dann bin ich durch Zufall durch die Kirche. Ich bin katholisch. Dann haben wir so Spiele gespielt. Ich habe dann auch immer gesungen in der Kirche. Da hallt es ja auch so schön, nicht? Das war ja so Engel, habe ich immer gesungen. Und dann habe ich auch gespielt bei so kleinen Stücken, die wir da gespielt haben. Und das gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Und dann bin ich in der Schule, im Altschülerverein, da haben wir dann die Deutschen Kleinstädter gespielt. Und nachdem ich also meinen Traum, Sängerin zu werden, ad acta gelegt hatte, haben die alle gesagt, du solltest Schauspielerin werden. Und habe ich gedacht, oh, naja, wenn die sagen, sollst Schauspielerin werden, dann versuchst du das halt mal. Da habe ich mit meinen Eltern gesprochen, hatten wir einen Familienrat. Und da hat mein Vater gesagt, okay, und meine Mutter auch, hat gesagt, also, du kannst das machen, da gehst du aber eine, machst Prüfungen, gehst in eine Schauspielschule. Und wenn du nicht über den Durchschnitt kommst, dann hör bitte sofort auf. Und dann bin ich mit 16 Jahren, habe ich dann meine Prüfung gemacht. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich, wenn ich möchte, in die Schauspielschule gehen könnte. Die Lehrerin wäre Lina Carstens gewesen. Und von diesem Moment an war ich Schauspielerin.
Also es ist schon sehr verwunderlich, dass Ihre Eltern so gar nichts dagegen hatten, dass Sie Schauspielerin geworden sind. Das war ja damals schon noch etwas Besonderes gewesen. Ja, ist ja heute schon nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Eltern. Sie haben ja noch einen kleineren Bruder gehabt.
Ja.
Der war ja ein ganz Stück jünger als Sie.
7 Jahre.
Was hat der gemacht?
Der hatte das Pech, dass er in dieser Zeit von der Schule gleich eingezogen war und war dann bis 50, da war er in russischer Gefangenschaft. Und kam dann wieder und hat dann ganz langsam also versucht, wieder Fuß zu fassen und war dann zum Schluss, war er Produktionsleiter bei der Taunusfilm.
Und Sie hatten ja dann die Schauspielschule abgeschlossen und haben dann auch gleich ein Engagement bekommen?
Ich bin gleich in Leipzig geblieben. Die haben mich gleich übernommen. Ich bin dann gleich da geblieben. Sehr zu meinem Ärger an sich, denn die anderen, die konnten immer überall hinfahren und konnten vorsprechen zu den Agenten. Das fand ich also so toll. Für mich war Theater also eigentlich so mein Leben in dieser Zeit.
Das war ja kurz vor dem Krieg und dann ein Jahr später, 1939, da kamen ja zwei einschneidende Erlebnisse für Sie.
Ja, meine Mutter ist 39 gestorben und dann fing der Krieg an. Mein Vater wurde sofort eingezogen und ich war also dann alleine zu Hause. Wir hatten eine Hilfe, die war genauso alt wie ich und mein Bruder. Also wir waren beide 19 und mein Bruder 13. Und dann ging es aber nicht so mit meinem Vater, wie ich gedacht habe, es müsste gehen. Der war ja auch dann im Krieg und kam dann wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, ich möchte von Leipzig weg. Und dann
haben Sie dann den großen Sprung nach Weimar
gemacht. Und da bin ich nach Weimar gegangen, ja. An sich sollte ich nach Hamburg oder nach Dresden gehen, aber Weimar war so schön. Bin nach Weimar gefahren, habe vorgesprochen. Dieses Theater war so hinreißend, dass ich gesagt habe, hier bin ich wieder, bleibe ich, egal, wie auch immer.
Gab es denn dort Aufführungen während des Krieges? Ich glaube, das Theater wurde ja dann geschlossen irgendwann.
Ja, oder? Aber erst wie wir Totalen Krieg gespielt haben. Da hatte man ja den Totalen Krieg ausgerufen. Und da sind wir dann, wurde das ganze Theater, einschließlich Chor und Ballett, wir sind nach Arnstadt gekommen zu Siemens und haben dort am Band gearbeitet oder ich habe Löten gelernt und für die Kriegsindustrie gearbeitet.
Wie haben Sie denn den Kriegsausbruch 1939 in Leipzig erlebt?
Den habe ich erlebt bei meiner Gesangslehrerin. Da war ich bei meiner Gesangslehrerin und sagte, komm, hör mal, da war doch immer so Fanfaren im Rundfunk. Und dann hat der Hitler gesagt, dass wir Krieg machen. Von nun an wird geschossen oder sowas hat er gesagt. Von nun an wird zurückgeschossen.
Können Sie sich denn noch erinnern, was Sie damals gedacht haben? Sie waren ja noch sehr jung.
Damals, was habe ich eigentlich gedacht? Ja, ich habe gedacht, ich müsste sofort helfen, ich müsste sofort auch in den Krieg und müsste Krankenschwester werden. Und da hat meine Gesangslehrerin mir einen Brief für einen Professor mitgegeben. Und der hat gesagt, ja, das ist ja wunderbar, aber jetzt haben wir noch genug. Aber wenn wir sie brauchen, dann können sie auf uns rechnen.
Also kann man sagen, dass Sie den Krieg eigentlich relativ unbeschadet überstanden haben?
Ja, den habe ich wirklich unbeschadet überstanden.
Das war vielleicht auch eine glückliche Fügung, oder?
Ja, das war eine Fügung. Und das liegt vielleicht auch so an meinem Naturell, dass ich eigentlich immer versucht habe, positiv zu sein. Und außerdem liegt es auch wohl daran mit, dass mein Vater war Reserveoffizier, der wurde also sofort eingezogen. Der ist dann noch in, da war ja noch Tschechei, die sind ja in die Tschechei, der war Pionier Offizier. Und die sind ja in die Tschechei einmarschiert damals noch. Und dann nach Polen. Die Pioniere waren ja immer vorne weg. Und da ich also so in diesem Offizierskreis auch groß geworden bin, war das für mich also Kriegsdienst, also das war für mich Kampf fürs Vaterland. Man hat dann das erste Mal habe ich eigentlich drüber nachgedacht, als Freunde von mir gefallen sind. Da habe ich auf einmal drüber nachgedacht, dass das auch tödlich ist.
Sie sind dann nach Kriegsende nach Wiesbaden gegangen.
Ja,
in die amerikanisch besetzte Zone.
Ja, das Theater war ja dann kaputt und dann kamen ja auch die Russen nach Weimar. Und da hatte ich das Glück, dass ich vorher von Weimar nach Wiesbaden gehen konnte, weil ja meine Tante in Wiesbaden wohnte. Und da habe ich gedacht, das sind die einzigen. Mein Vater war im Krieg, war in Gefangenschaft. Mein Bruder war in Gefangenschaft. Meine Mutter war tot. Ich wusste ja eigentlich überhaupt nicht, wohin. Und da habe ich gedacht, geh nach Wiesbaden. Und da wusste ich ja auch gar nicht, ob meine Tante noch lebte, aber dann bin ich dahin gekommen.
Und das war ja auch wieder eine glückliche Fügung.
Das war alles, dass ich überhaupt dahin kam.
Ich glaube, ihr ganzes Leben war eine glückliche Fügung.
Man denkt, man schiebt und wird geschoben. Ich habe nie etwas eigentlich so gewollt oder irgendwie auch durchsetzen wollen. Ich habe immer gedacht, naja, das möchte ich gerne. Und dann kam es so.
Denn in Wiesbaden haben Sie einen Aufruf gelesen.
Ja. Wiesbaden habe ich einen Aufruf gelesen für die erste Veranstaltung für Deutsche. Und da bin ich dann hin und da war der Paul Kuhn, war der musikalische Begleiter. Und dem habe ich dann vorgesungen. Das ist auch so was. Ich habe fast nichts mitgenommen aus Weimar. Aber ich hatte Noten dabei. Gedruckte Notenblätter einfach. Und das waren genau die Lieder, die ich dem Paul Kuhn vorsingen wollte. Mehr hatte ich nicht. Das waren 4 Sachen.
Und das hat genügt.
Und das hat er gesagt, ja, wenn ich möchte, dann könnte ich auch mit seiner Band mitsingen und so. Und da fand ich das toll.
Waren das die Swingstars?
Die Swingstars, ja. Und das fand ich natürlich toll. Ich habe, das ist was ganz anderes. Es ist nicht Theater und Theater waren ja auch alle kaputt.
Was war denn das für eine Art von Musik, die der Paul Kuhn
gespielt hat? Das war so
Swingmusik, ja.
Leichte amerikanische Swingmusik und das war wunderbar. Das war einfach, war für mich was ganz Neues. Ich hatte zwar in Weimar schon so bei bunten Abenden so Chansons und sowas gesungen von der Mimi Thoma oder Greta Keller oder so. Und das war für mich, also war für mich toll. Denn ich habe ja auch Operette gespielt in Weimar. Ich war ja naive, leichte Sentimentale und Soubrette. Man hat ja damals Fachverträge gehabt. Das gibt's ja auch heute gar nicht mehr. Und da habe ich auch Operetten gespielt.
Dann hat sie der Willy Berking gehört vom Hessischen Rundfunk.
Nein,
ne?
Dann bin ich hierher gekommen. Und dann war der Paul Kuhn, wir hatten eine Einladung mit dem Orchester, mit den Swingstars, hier nach Radio Frankfurt. Und da war der Benny de Weil, war damals der Leiter der Abteilung, der Unterhaltungsabteilung oder der Musikabteilung. Und dann haben wir da vorgespielt und da wollte er den Paul und mich haben. Und da haben wir aber beide gesagt, also entweder alle oder keiner. Und da haben wir es gelassen. Und dann nachher, wie ich da rumgesessen habe und gewartet, habe ich den Willy Berking kennengelernt. Und dann hatte ich der Mann meiner Freundin, das war ein Amerikaner, der hat dann gesagt, pass mal auf, jetzt musst du da was tun. Du musst ja irgendwas was machen. Ich habe dann, wie ich in Wiesbaden war, habe ich Englisch gelernt und habe weiter Gesangsunterricht genommen.
Und wovon haben Sie gelebt?
Ich hatte 1000 Mark mit und das andere habe ich mit meiner Tante, habe ich also bei meinen Verwandten, also bei meiner Tante und meinem Onkel gelebt.
Und für die Musik gab es keine Honorare?
Dann gab es so ein bisschen was. Vor allen Dingen gab es aber Essen damals. Nicht?
Man hat ja gehungert, ja.
Donuts und dann haben wir mit dem Paul Kuhn, die haben dann immer gespielt im Schwarzen Bock mittags und wenn wir probiert haben, dann haben die 7 dann immer geteilt, von jedem habe ich was gekriegt, so wie die 7 Zwerge, kriegte ich was zusammengestellt und dann hatte ich von allen auch ein Mittagessen. Aber wo waren wir eben stehen geblieben?
Wir waren beim Willy Berking.
Beim Willy Berking. Und dann habe ich den, der hat gesagt, du gehst da hin zum Willy Berking. Und dann kam er aus Amerika wieder mit meiner Freundin und dann hat er gesagt, warst du beim Berking? Habe ich gesagt, nein, war ich noch nicht. Sagt er, ab ins Auto, wir fahren zum Berking. Da hat er mich hierher gefahren und da war in der Fichertstraße, ist eine Loge. Und da haben die probiert, das Orchester. Und da hat er mich da hingefahren und hat gesagt, jetzt bleibe ich hier unten stehen und ich höre, wenn du mit dem Berking sprichst. Und dann fahre ich weg, aber vorher bleibe ich hier und wenn, dann komme ich rauf und sage ich dem Berking Bescheid. Und dann habe ich aber gedacht, okay, habe ich gesagt, dass ich singe und dass ich bei dem Benny de Weil auch schon gesungen habe, beziehungsweise davor gesungen habe. Und da hat er gesagt, okay, ich soll ihm mal vorsingen. Und da bin ich dann in die Eschersheimer Landstraße gefahren, da in dieses Funkhaus. Habe ich ihm vorgesungen, da hat er gesagt, okay, wir machen die erste Aufnahme. Und das war wieder Freitag, der 13. um 13 Uhr. Und da habe ich gedacht, brauchst gar nicht erst hingehen. Freitag, 13. 13 Uhr, kannst du gleich vergessen. Da fing aber meine Karriere an. Also da fing überhaupt meine Singerei an.
Jetzt habe ich, beziehungsweise Sie haben uns Musik mitgebracht, einer Operetten-Live-Aufnahme.
Ja, das war eine Gala, ein Galaabend für Paul Abraham. Der aus Amerika wieder zurückkam und war in Hamburg. Und da war es so eine Art, ich glaube, das war so eine Benefizveranstaltung. Und da haben wir live gesungen, hier in dem neuen Sendesaal, hier im Hessischen Rundfunk, mit einem großen Orchester und Chor und so. Und das habe ich also sehr geliebt. Toujours l'amour.
Sie hören die Sendung Doppelkopf heute mit der Sängerin und Schauspielerin
Maria Mucke Grünefeld
und mit Ulrike Knapp. Sie haben ja mit Willy Berking dann sehr viel gemacht, sehr viel gemeinsam.
Ja, ich bin ja auch da zu Philips gegangen, wegen Willy Berking, zu der Schallplattenfirma. Es war dann die Frage, ich habe ja eine Zeit lang in Köln mit dem Kurt Fels Aufnahmen gemacht und da kam nachher, ob ich zu Elektrola sollte oder zu Philips. Philips war Willy Berking, das war hier in Frankfurt. Und Elektrola, das war in Köln. Und da habe ich also wirklich hin und her überlegt. Und wir wohnten damals in der Hansaallee. Und da habe ich zum Schlafzimmerfenster rausgeguckt. Und da war so eine große Hauswand. Und da stand Philips dran, Birnen. Da habe ich gesagt, wo gehe ich hin? Zu Philips natürlich. Und da bin ich zu Philips gegangen mit Willy Berking, weil ich auch gedacht habe, das ist hier in Frankfurt und Willy Berking kenne ich und das ist mir dann doch alles wesentlich lieber.
Sie sind ja dann auch eine sehr vielseitige und sehr gefragte Rundfunksängerin geworden. Sowas gibt es ja heute auch nicht mehr. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Also dieser Begriff Schlagersängerin, das gibt es eigentlich erst nach dem Krieg. Das waren früher Refrainsängerin.
Das war schon aber Rundfunksängerin.
Ja, und das waren Schlagersängerin. Und dann war ja doch die einzige Möglichkeit zu singen, war ja Rundfunk oder Schallplatte. Und die Schallplatte war ja damals, fing ja auch die Schallplatteindustrie erst an. Es gab ja ganz wenig Schallplatten.
Also das heißt, man hat sehr viel live gesungen?
Man hat live Rundfunk gesungen. Es gab Aufnahmen, gab es ja noch nicht. Die konnten ja noch nicht aufzeichnen. Das kam doch erst alles viel später.
Sie haben ja dann bald Ihren Ehemann kennengelernt. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, unseren legendären Fernsehprogrammdirektor Hans-Otto Grünefeld. Wo haben Sie den kennengelernt?
Den habe ich im Hessischen Rundfunk kennengelernt. Und zwar ist der Unterhaltungschef, der war so ein Gang, der hatte das sein Zimmer ganz hinten am Gang. Und da musste ich immer vorne im Zimmer vorbeikommen. Mein Mann war damals Sendeleiter. Und da stand die Tür immer auf und da haben wir uns immer so guten Tag gesagt und da haben wir ein bisschen miteinander gesprochen. Und da haben wir uns dann kennengelernt und dann kam er mal, dann war seine Sekretärin, die Frau Proske, und da kam die und sagte, der Grünefeld ist draußen, willst du nicht mal mit dem sprechen? Da habe ich gesagt, soll ich mit dem sprechen? Na, der will ich mal besuchen. Da bin ich dann also mal rausgegangen, habe mit ihm gesprochen und ich war damals verlobt, beziehungsweise hatte mich schon wieder entlobt und er sagte, na, wie geht es denn? Ich habe ihm mal alles brühwarm erzählt, wenn ich da vorbei bin. Und dann hat er gesagt, na, wie ist denn mit Ihrer Verlobung? Und habe ich gesagt, ach, sag ich, das ist vorbei. Ich bin halt keine Frau zum Heiraten. Wer würde mich denn schon heiraten? Da hat er gesagt, ich. Und dann hat er mal gesagt, ich hätte eben einen Heiratsantrag gemacht. Naja, und dann ging es dann ganz schnell. Wir haben dann ganz schnell geheiratet.
Die Ehe hat ja auch sehr lange gehalten, bis zu seinem Tod, 41 Jahre.
Ja, ja. Und er war auch wirklich ein fantastischer Mann. Er war tolerant und also, ach Gott, ich meine, dass es jemand mit mir so lange ausgehalten hat, ist ja schon toll. Schon eine große Tat.
Sie haben
Tat.
Ja eine gemeinsame Tochter dann bekommen, 1951.
51, ja.
Und Sie haben aber trotzdem weitergearbeitet. Das war ja auch nicht so selbstverständlich für eine Frau damals.
Ja, das war auch wieder mein Mann. Ich hab damals gesagt, also jetzt bin ich Mutter, Frau und Mutter, jetzt werde ich Hausfrau und bin also nur zu Hause. Und da hat er gesagt, warum willst du das machen? Du hast gerade angefangen, eine Karriere zu machen. Du hast gerade angefangen zu singen. Was willst du jetzt aufhören? Wir kriegen das schon gemeinsam zurecht. Sing mal weiter. Und dann habe ich halt weitergesungen.
Also unter Ihrem Mann sind ja viele Fernsehsendungen entstanden. Die Familie Hesselbach wurde, glaube ich.
Die Hesselbach war, ja, Hesselbach.
Dann kam das Fernsehen.
Oder? 53, 54 kam das Fernsehen hierher. Und dann war er ja erst, später erst hat er die Unterhaltung gehabt. Also war dann war er kommissarischer Leiter im Fernsehen. Und hat dann so die ganzen Kuli-Sendungen, die sind ja dann alle auf seiner Initiative mit entstanden.
Frankenfeld auch?
Frankenfeld weniger. Frankenfeld war ja in Hamburg. Da war Frankenfeld war nur so im Frankfurter Wecker zum Beispiel. Da war der Peter mit. Der hat ja auch hier in Frankfurt gewohnt. Ich habe ja zum Beispiel mit dem Frankenfeld auch Funk-Kabarett gemacht, 1948, 49.
Und wo war das?
Das war hier im Sender, hier, das war schon hier oben im neuen Funkhaus. Da war die Lotte Rausch war dabei und der Gottfried Hoster, das waren damals Reporter. Da haben wir richtig kleine Kabarettsendungen gemacht.
Ihr Mann hatte ja auch den Hans-Joachim Kuhlenkampf.
Kuhlenkampf, ja, der war im Raimond-Theater und da hatte, und das war folgendermaßen, dass die haben eine Quiz-Sendung gemacht und da sollte der Fritz Raimond die Sendung machen. Und der hat auch eine Sendung gemacht, aber das war nichts für ihn. Der war also ein begnadeter Schauspieler, aber für sowas hat er nicht. Und da hat er gesagt, also guck doch mal bei uns und da ist doch der Kuhlenkampf und da sind wir dann hin und da haben wir Kuhlenkampf und da hat mein Mann gesagt, ja, okay. Und da haben wir mit dem Kuhli angefangen.
Ja, der war dann erst beim Hörfunk.
Der war erst beim Hörfunk, ja, Hörfunk. Wir hatten ja dann den Wecker und so, den Frankfurter Wecker.
Wer hat den ins Leben gerufen? War das auch Ihr Mann?
Also das war eigentlich mein Mann, ja. Der hatte die erste Sendung, da wohnten wir noch in der Hanseallee und da war das Funkhaus ja gar nicht weit. Und da hat mein Mann gesagt, also morgen früh muss ich um 5 Uhr aufstehen, wir machen morgen den Frankfurter Wecker um 6 Uhr. Habe ich gesagt, wer soll denn da hingehen? Kann doch keiner hingehen. 6 Uhr, wer geht denn da gucken? Und das erste Mal waren dann auch nur die Putzfrauen und die Damen, die so da rum waren, die haben sich das angehört. Und am nächsten Tag, da kam schon die Peterwagen, da ging es schon tatütata, da waren so viele Leute, die also gucken wollten, ob das wirklich eine Sendung ist. Und von da an war das immer voll. Überall, egal wo die hingingen. Ob die auf Marktplätze gingen oder wo immer die hingingen.
Naja, denn die sind ja dann auch unterwegs gewesen.
Die sind dann unterwegs gewesen, ja.
Als ich klein war, habe ich diese Sendung gehört. Und ich habe immer gedacht, wie die singen können schon um diese Uhrzeit. Das ist ja unglaublich.
Ja, das war auch immer verhältnismäßig schwierig. Aber immerhin, es ging.
Es gab ja diese Erkennungsmelodie,
Guten Morgen singe ich heute für dich leise in dein Ohr. Und da ist auch eine hübsche Geschichte dazu, wie die entstanden ist. Da waren wir mit dem Willy Berking unterwegs, mal so aus seiner Frau sind wir spazieren gefahren und dann haben die gesagt, dafür brauchen wir doch eine Melodie und einen Text und sowas. Und da sind wir dann in die Mainkur in Flörsheim. Das war so ein Restaurant am Main. Und da sind die beiden dann auf einmal in den Nebensaal, da gab es immer so Säle und da stand ein Klavier und da hat der Willi gespielt und dann haben die sich beide da so eine Stunde zurückgezogen und haben das Guten Morgen geboren.
Hier ist der Frankfurter Wecker.
Also Willy Berking hat die Musik geschrieben und
mein
Mann
hat den Text gemacht, weil das ja zur Sendung passen sollte.
Und Sie haben ja dann da auch mitgesungen, also Sie waren ja auch dabei.
Ja, ich war ja natürlich, das hat man ja auch hin und wieder, da war ja eigentlich jeder dabei, ob das Conny Frobös war, ob das Gerd Wendland, Gitta Lind, es war also der Wecker, da war wirklich jeder dabei.
Sie haben ja dann auch das Glück gehabt, dass Sie singen durften für diesen, das hieß ja nicht Grand Prix, Festival International de la Chanson in Marokko.
In Marokko, in Marrakesch, ja. Da habe ich Deutschland vertreten. Und das war Das war so wunderbar. Bin dann dahin gefahren und dann hinterher hatte ich die Gelegenheit, noch eine Reise durch Marokko zu machen. Und dabei wäre ich ja so beinahe ums Leben gekommen, sind wir eingeschneit und nachher war es dann sehr romantisch, als ich gerettet worden bin und so. Das war also dann alles doch sehr, das war ein schönes Erlebnis.
Und wir machen jetzt mal wieder eine musikalische Pause, eine Einlage. Was haben Sie uns jetzt mitgebracht?
Jetzt habe ich Ihnen mitgebracht Smile von der Natalie Cole. Das finde ich so wunderbar, weil das kommt mir auch so ein bisschen entgegen. Smile when your heart is aching. Das ist so mein Lebensmotto eigentlich, immer lächeln, versuchen mit allem ein bisschen mit dem Lächeln drüber zu gehen.
Sie hören die Sendung Doppelkopf, heute mit der Sängerin und Schauspielerin
Maria Mucke Grünefeld.
Und mein Name ist Ulrike Knapp. Ja, Frau Mucke, wir haben gerade festgestellt, dass es sehr schwierig ist, ein 90-jähriges Leben in so einem Zeitraffer darzustellen.
Ja,
aber es muss ja auch nicht sein. Es muss ja nicht das ganze Leben sein. Ein bisschen was kriegen wir schon mit.
Ja.
Sie haben ja nicht nur als Sängerin gearbeitet, Sie haben ja trotzdem auch als Schauspielerin noch weitergearbeitet.
Ja. Ich habe dann den Forellenhof, die Serie Forellenhof gemacht. Dann habe ich in Südwestfunk Eau de Cologne gemacht. Dann habe ich einen kleinen Film gemacht. Das ist ein Jugendfilm mit dem Colorama-Film. Das war Kleiner Mann was tun. Das ist eine türkische Familie, die abgeschoben werden soll. Das war eine sehr hübsche. Da hat auch der Hilmar Hoffmann sogar mitgespielt. Und das war ein sehr hübscher kleiner Film. Dann habe ich Hesselbach. Das waren drei Hesselbach-Filme. Und dann habe ich im ersten Hesselbach-Film gespielt, der leider nicht mehr aufzutreiben ist.
Aber Sie haben ja Ihre Karriere irgendwie ein bisschen langsam ausklingen lassen. Also die 50er Jahre waren ja voll mit Gesang. Dann haben Sie 1964 Ihre letzte Single aufgenommen und haben sich ja dann auch ein bisschen zurückgezogen ins zweite Glied, weil Sie sich um die Familie kümmern wollten.
Ja, weil ich wollte mich um meine Tochter kümmern. Also Suse ist 51 geboren und da habe ich gedacht, ich muss mich da so ein bisschen mit um sie kümmern. Und dann habe ich auch gedacht, wissen Sie, es war nicht mehr das, was mir so Spaß gemacht hat mit den Schlagern. Es war dann eine andere Zeit.
Ja,
und Musikgeschmack hat sich geändert. Auch die Texte, die dann kamen, waren nicht mehr so ganz, da konnte ich nicht mehr so ganz dahinter stehen. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, wissen Sie, es ist ja so, wenn ich mal später, wenn dann jemand sagt, ach Gott, das war eine Sängerin und nun kann sie nicht mehr. Aber ich hatte ja eine Familie. Mir war die Familie eben doch wesentlich wichtiger. Ich habe mir gedacht, meine Familie, die kann mich auffangen. Und da habe ich gedacht, das ist was mir Spaß macht. Hat mir auch Spaß gemacht. Wissen Sie, mir hat alles Spaß gemacht. Was ich angefangen habe, ist egal, ob das Stricken, Sticken oder Kochen, Backen. Ich habe alles mache heute noch mit Liebe.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie unter dem Karriereende sehr gelitten haben. Also ganz zu Ende war es ja nie. Sie haben ja immer irgendwie weitergemacht.
Ja, das habe ich mir bei meinem Mann eigentlich abgeguckt. Der war dann Rentner. Und dann hatte er aber noch 2 Jahre, war er dann noch Programmdirektor, wie der Herr Lehr, der Intendant Lehr da war. Und dann hat er noch die Filmförderung gehabt. Und dann hat er die auslaufen lassen. Und dann war die Kuli-Sendung auslaufen. So ist das so ganz langsam ausgegangen. Man hat es gar nicht gemerkt. Und da habe ich gedacht, so musst du das auch machen. So, dass man es nicht merkt, dass man nicht gleich in ein tiefes Loch fällt. Sondern dass es so ganz langsam ausgeht. Und dann, so habe ich es auch gemacht.
Und wie war das dann, als Ihr Mann 1991 gestorben ist? Sind Sie da ins Loch gefallen?
Ja, da bin ich erstmal ins Loch gefallen, denn der hat mir wirklich an allen Ecken und Enden gefehlt, weil er wirklich für mich Lebenselixier war. Das war für mich, also ich konnte mit allem zu ihm gehen und wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen uns unterhalten und dann nachher, es kommt einem ja dann auf einmal so der Gedanke, man hätte sich viel mehr unterhalten können. Man hätte viel mehr voneinander wissen mögen können. Heute denke ich mir, das hättest du fragen können. Da hättest du dich mit unterhalten können. Der fehlt mir auch heute noch.
Aber Sie hatten ja dann doch ein Riesenglück wieder mal, weil Sie dann eine Dozentinnenstelle bekommen
haben. Ja, dann hat der Herr Lulakis, der hat mich angerufen und hat dann gesagt, Maria, wir haben eine Schellack-Party in Bad Homburg. Willst du da singen? Und da habe ich gesagt, nein. Das war kurz nach dem Tod meines Mannes. Habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Sie hat gesagt, du musst, du bist schon ausgedruckt. Und da man ja, wenn man vom 16. Lebensjahr an in dem Beruf ist, wie ein Zirkuspferd ist, wenn die Leute nicht enttäuschen darf und dann immer für die anderen da sind, dann muss man für die Menschen da sein. Und wenn sie dann hoffen, dass man kommt, okay, habe ich gesagt, gut, ich mache das. Und dann hat er mir gleich gesagt, die Hochschule, die staatliche Hochschule, die suchen, der Herr Professor Glasner, der sucht eine Dozentin für Schlager. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Und ich habe Schauspielschule, ich habe Gesang studiert, aber ob ich das kann, weiß ich nicht. Ich sagte, geh hin, probier's. Und da bin ich hingegangen und da bin ich Professor Glasner und da hat er gesagt, ich spiele dann Klavier und wir versuchen das. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich da 15 Jahre.
Und das ist ja, Sie waren ja bis
2007,
das
ja.
Das ist ja, also da waren Sie ja 88 sozusagen.
Ja, 88, dann habe ich gedacht, also die Zeit ist nun vorbei und dann 15 Jahre. Und dann habe ich mit meinem Mann, habe ich auch gedacht, weißt du, irgendwann musst du Schluss machen, ehe du gegangen wirst und vor allen Dingen, wenn du keine Lust mehr hast. Und dann habe ich dann Schluss gemacht. Und da haben die mir einen wunderschönen Abend, meine Studenten, gemacht. Mit denen bin ich ja, wie gesagt, heute noch verbunden.
Wie haben Sie denn unterrichtet? Was haben Sie denn mit den Studenten
Also die gemacht? Haben, wir haben angefangen mit den 20er Jahren, mit den Chansons. Dann haben die Ersten haben dann mitgebracht, was sie wollten, ob das, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt oder warum soll denn Frau denn kein Verhältnis haben und sowas. Und dann habe ich mich mit denen befasst, dann haben sie mir es vorgesungen und dann habe ich versucht, ihnen, wie sie es können, dass sie das präsentieren können, dass sie frei werden. Das war ja vor allen Dingen, war das die Schulmusik. Und diese jungen Leute, die müssen ja vor ihre Schüler treten und die müssen ja frei sein. Und da habe ich das versucht, dass sie dann frei werden. Und das hat wunderbar geklappt.
Eine ihrer ersten Schülerinnen war ja Sabine Fischmann.
Da sind Sie auch ganz stolz drauf. Ja, da bin ich ganz stolz drauf. Weil das wirklich, das ist ein großer Erfolg und eine ganz bezaubernde Person gewesen.
Und Sie sind dann auch 1993 nochmal zum Volkstheater gegangen?
Ja, ach ja, da habe ich ja auch nochmal gespielt. Ja, da habe ich die
Raub der Sabinerin
und dann Hamlet in Krehwinkel. Und das war so schön, das habe ich deshalb gespielt, weil ich Sächsisch sprechen konnte. Das war so eine Frau von so einer Theatertruppe und die kam aus Sachsen. Und da konnte ich so richtig Sächsisch sprechen. Und ich bin ja in Sachsen groß geworden. Und das war eine Freude. Das hat mir so viel Spaß gemacht.
Also ich habe mal gelesen, beziehungsweise Sie sollen mal gesagt haben, dass Sie Ihre Karriere nie geplant haben. Es kam immer alles auf Sie zu.
Ja.
Das war eigentlich alles dann eine glückliche Fügung.
Alles immer eine glückliche Fügung. Immer so, wirklich, es kam einfach auf mich zu. Ich habe mich um nichts bemüht, es kam halt. Und dann habe ich zugegriffen. Und dann habe ich es gemacht.
Sind Sie eigentlich ein gläubiger Mensch?
Im Prinzip ja. Ja, sehr sogar.
Und wie sieht Ihr Alltag jetzt aus? Weil so ganz ohne Auftritte kommen Sie ja immer noch nicht aus.
Nein, also jetzt habe ich zum Beispiel vor, in den nächsten Wochen als Königstift, da ist eine Freundin von mir und da habe ich so kleine Abende immer gemacht mit einem wunderbaren Mann, der leider nicht mehr unter uns ist. Und der hat so wunderschön Klavier gespielt und habe ich mit dem gesungen. Und jetzt mache ich das mit den Studenten. Wir machen dann einen Abend, dann wird Klavier gespielt und da wird gesungen und da machen wir den Leuten eine Freude. Und dann mache ich so andere Abende noch für mich alleine zu Hause.
Man hat ja so den Eindruck, dass Sie auf Ihre Karriere ohne jegliche Wehmut zurückblicken.
Ich glaube da, wenn Sie das so wollen, ja. Ich freue mich an allem und bin dankbar, was ich habe erleben können. Stellen Sie sich vor 90 Jahre. Das kann man kaum in Worte fassen. Es ist so viel. Wissen Sie, das ist wie so eine, ich habe gerade so drüber nachgedacht, es gibt doch diese Kartons, wenn man die aufmacht, kommt so mit einer Feder so ein Clown raus. Und so ist das. Ich mache den Karton raus und da kommen aber viele Clowns raus. Und da muss ich gucken, welchen nehme ich, über welchen kann ich, mit welchem kann ich reden. Und das ist also, das Leben ist eigentlich wunderschön.
Haben Sie denn zu Verständnis, wenn jemand Probleme hat, er wird 50, er wird 60,
überhaupt
Gott, 70 oder so? Haben Sie da mal Probleme
nie.
Gehabt?
Ich habe noch nie.
Wie gehen Sie denn mit dem Älterwerden rum? Sie können uns ja mal ein paar Tipps geben.
Also ich gehe einfach...
Wie man zufrieden älter werden kann.
eigentlich einfach gar nicht dran denken.
Mir hat Zahlen das noch sind nie, egal.
Ganz egal. Ich werde nie vergessen, wie ich 40 war, da war der Gerhard Wendland, da habe ich gesagt, naja, jetzt werde ich 40. Er hat gesagt, bist du still? Du kannst doch nicht sagen, dass du 40 wirst. Habe ich gesagt, wieso kann ich das nicht sagen? Ich werde 40 und wen juckt's? Mich juckt's nicht. Und so bin ich weit, auch wie 50, da habe ich gedacht, Mensch, prima, 50, 60, habe ich gedacht, Mensch, 60 hast du geschafft, 70, 80, na und jetzt die 90, doch toll. Ich merke es gar nicht, manchmal denke ich, ich bin es gar nicht.
Sie könnten eigentlich so eine Werbeikone werden fürs Älterwerden. Haben Sie da schon mal dran gedacht?
Nee, habe ich noch nicht dran gedacht, aber ich meine, man muss sich einfach nicht zu ernst nehmen und die Zeit geht rum und man muss das Schöne sehen. Mein Mann hat immer gesagt, leg alles auf eine Waage. Wo es runtergeht, das lässt du sein. Wo es hochgeht, das machst du. Und so, wenn es runtergeht, dann siehst du mal zu, wie kannst du das ausgleichen mit allem. Und so lebe ich eigentlich.
Und was waren Ihre wichtigsten Momente im Leben?
Der wichtigste Moment war die Geburt meiner Tochter eigentlich.
Sie haben ja auch heute noch ein glückliches Familienleben.
Ja,
trotz dann, Künstlerdasein.
Ja, meine Tochter, die lebt ja auch heute noch bei mir. Und die Enkelkinder.
Also nicht ganz bei Ihnen. Sie also wohnt wir nicht wohnen, bei Ihnen.
Nein, hier wohnen wir. Wir haben zwei Wohnungen
dass
und sie wohnt nebenan.
Wird.
Ja, nee, sie wohnt nebenan. Und dann meine Enkel, die wohnten dann auch bei ihr in der, die sind auch 10 Jahre haben die bei mir gewohnt. Die habe ich praktisch so mit großgezogen, mit weggefahren, Taxidienste gemacht, nicht? Dann gibt's ja dann Reiten und dann gibt's Musikunterricht und dann gibt's Partys und so.
Sie fahren ja auch heute noch gerne Auto.
Ja, das ist, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, dann muss ich mir überlegen, wie ich damit fertig werde.
Gibt es etwas, was Sie bereuen? Also Sie hatten ja schon mal angeschnitten, dass Sie mit Ihrem Mann eigentlich zu wenig geredet haben.
Zu wenig,
haben.
Ja. Das bereue ich überhaupt, dass man manchmal zu flüchtig miteinander umgegangen ist. Man hätte viel mehr fragen müssen, ob das mein Vater ist, ob das meine Mutter ist, ob das meine Tante ist oder ob das überhaupt irgendwelche Menschen sind, die man nicht mehr fragen kann, warum, weshalb und wie war das. Mein Großvater zum Beispiel, da könnte ich mich heute noch, da denke ich mir heute, warum hast du den nicht gefragt?
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Frage des Alters ist. Ich glaube einfach, wenn man jünger ist, dann interessiert man sich nicht so dafür.
Ja, und das sage ich meinen Kindern immer. Ich sage, interessiert euch, ich kann euch erzählen und fragt, bis die Zeit kommt, wo man nicht mehr antworten kann, wo man keine Antworten mehr bekommt. Und manchmal würde man die Antworten brauchen. Da würde man denken, mein Gott, wenn du jetzt wüsstest, was der darüber denkt. Und bei meinem Mann weiß ich in etwa, was er gedacht hätte. Da frage ich ihn noch manchmal, was würdest du denn dazu gesagt haben?
Was sind denn so Ihre Wünsche für die nächsten Jahre? Weil bei Ihnen muss man ja schon noch ein bisschen planen.
Ja, also, dass ich eigentlich so bleibe, wie ich bin. Dass ich so bleiben kann, wie ich bin. Dass ich mich so bewegen kann, wie ich bin. Dass mein Kopf so bleibt, wie er ist. Dass alles so, dass auch so um mich rum alles so bleibt, wie es ist.
Meine letzte Frage, die ich so all meinen Gästen stelle. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Also, ich bin ein Mensch, der manchmal etwas unorganisiert ist, weil ich zu viel will. Ich krieg's aber dann irgendwie gemacht. Ich helfe sehr gerne. Wenn es nach mir ginge, würde ich überall helfen. Wissen Sie, es gibt in der Kirche, gebt eurem Nachbar die Hand und die Vergebung. Da möchte ich durch die ganze Kirche rennen und möchte einmal sagen, also ich vergebe euch, egal was ist, wenn ich euch helfen kann. Dann, dass ich eigentlich versuche, immer positiv zu denken. Dass ich immer denke, es ist alles gewollt, es ist alles vorgeschrieben, das Leben ist dir vielleicht vorgeschrieben und du musst es nur leben und musst das Beste daraus machen.
Haben Sie eigentlich Angst vor dem Tod?
Also an sich nicht, aber ich weiß nicht, wenn es so weit ist, ob ich dann Angst habe.
Das war's dann, liebe Frau Maria Mucke. Wir haben aber noch einen Musikwunsch offen.
Ja, und zwar von Bert Kempfert, What's New.
Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit und dass sich alles weiter so glücklich fügt wie bisher. Das war die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit der Sängerin, Schauspielerin und Dozentin AD
Maria Mucke Grünefeld
und Ulrike Knapp.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.